Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Ich habe euch eine Tüte Gemischtes zum Weltfrauentag zusammengestellt. Hallo zusammen. Mein Gast ist die Comiczeichnerin Liv Strömquist aus Schweden. Wir sprechen über ihr neues Buch I'm Every Woman.
It's a way of describing history, but from a different angle.
Es geht darum, die Geschichte aus einer anderen Perspektive zu erzählen. Wir sind so daran gewöhnt, die Geschichten von Picasso, Einstein, Josef Stalin und all diese bekannten Wissenschaftler, Künstler, Politiker und so weiter. Aber das sind alles Männer. Und ich wollte einfach die Geschichten ihrer Freundinnen und Frauen erzählen.
Artists and politicians and so on, but they are all men, and I just wanted to tell the stories of their girlfriends and their wives.
Also wir rücken heute Frauen in den Fokus und fragen, wer braucht Feminismus? Stellen diese Netzaktion vor, diese Kampagne. Dann, reicht Gleichberechtigung überhaupt, um die Gesellschaft wirklich zu verändern? Das ist so eine Frage, die wir uns stellen. Und wie gleichberechtigt läuft eigentlich eine Beziehung ab, wenn noch ein Kind dabei ist?
Okay, also der Plan war auf jeden Fall, das Kind verändert uns nicht großartig oder steht uns irgendwie bei unserer Persönlichkeitsentwicklung im Weg.
Wir sagen den Namen nicht, ne? Ich habe mich von Anfang an unserem Kind gegenüber schon sehr verbunden gefühlt und war auch ja total gewillt, alle Sachen, die so anfallen, also voll mit anzugehen. Wir waren am Anfang nicht in irgendwelche Rollenmuster gezwungen und gar nichts.
Wie es dann nach dem Anfang weiterging, erfahrt ihr gleich in Eine Stunde Liebe, kleiner Cliffhanger. Und zum Schluss gibt's auch noch eine Queer-Feministin im Liebestagebuch. Ich bin Shanley Anwar und werde für euch zur Frauenstreikbrecherin.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist eine Premiere nach der Wiedervereinigung. Zum ersten Mal ist der Weltfrauentag heute in Berlin ein offizieller Feiertag. War zu DDR-Zeiten ja schon mal so, wurde dann abgeschafft. Und das Revival hat sicher viel damit zu tun, dass ja Feminismus in den letzten Jahren langsam immer weiter in geworden ist. So der ganze Hype um Pop-Feminismus. Eine Frau, die sich lange davor schon engagiert hat, ist Jasmin Mittag aus Hannover. Über Feminismus heute und über Jasmins eigene Kampagne hat Deutschlandfunk Nova-Reporterin Marianna Denian mit ihr gesprochen.
Wer braucht Feminismus? Klingt eigentlich nach einer einfachen Frage, aber wer versucht, sie zu beantworten, wird schnell merken, ganz so simpel ist es nicht. Die Frage ist Kern einer Kampagne, die 2012 in den USA und wenige Zeit später auch hier in Deutschland ins Leben gerufen wurde. Von der Aktivistin und Künstlerin Jasmin Mittag.
Wir brauchen alle Feminismus. Punkt, mehr nicht.
Ein kurzes Stimmungsbild zeigt, eine eindeutige Antwort auf die Frage, wer braucht Feminismus, gibt es nicht.
Eher mehr die Frauen, also wie das Wort allein schon sagt.
Ich glaube, Männer, die denken, Frauen sind immer noch untergebuttert.
Männer, die immer noch denken, dass Frauen an Schubladen gesteckt werden, sage ich jetzt mal.
Alle Frauen, unsere Gesellschaft, ich glaube schon, dass das gut ist und dass alles in die richtige Richtung geht.
Ich glaube, theoretisch in einer gut funktionierenden Gesellschaft braucht niemand Feminismus, sondern einfach nur gegenseitigen Respekt, in dem Geschlechter keine Rollen spielen sollten.
Und was glaubt die Initiatorin Jasmin Mittag? Wer braucht Feminismus?
Wenn wir uns das Verhältnis der Geschlechter anschauen, vor allem auch global gesehen, dann ja, ist geschlechtsbezogene Diskriminierung immer noch ein riesengroßes Problem und das in sehr vielen verschiedenen Bereichen. Deswegen brauchen wir alle Feminismus.
Als sie die Kampagne der Studierenden aus den USA vor 7 Jahren entdeckt hat, wollte sie sie unbedingt auch in Deutschland etablieren.
Seitdem sammle ich die Statements. In Deutschland ist das gar nicht so einfach, Menschen dazu zu bewegen, sich öffentlich zu Feminismus zu bekennen. Es wird aber eben auch natürlich durch die popfeministischen Einflüsse immer mehr und immer besser.
So hat Jasmin Mittag mittlerweile mehr als 2500 Statements gesammelt und postet sie unter anderem auf Instagram. Ihr Beitrag zum Feminismus? Aufmerksamkeit schaffen.
Im Rahmen von der Kampagne Wer braucht Feminismus geben wir ja allen Menschen die Möglichkeit, sich feministisch zu äußern und geben damit Feminismus eine Plattform. Das stärkt natürlich die Personen, die das Thema schon wichtig finden und macht natürlich andere darauf aufmerksam.
Trotzdem, Jasmin Mittag findet, dass Feminismus immer noch nicht im Mainstream angekommen ist. Und außerdem gibt es da noch ein Problem.
Wir haben natürlich auf der anderen Seite das Problem, dass es auch viel mehr akzeptiert geworden ist, sich antifeministisch zu äußern. Es gibt also diese Gegenbewegung.
Und tatsächlich, wer Who Needs Feminism googelt, der bekommt als ersten Videovorschlag diesen Clip mit mehr als 2 Millionen Abrufen.
I am an anti-feminist. Feminism has attempted to accepting the lie that men and women have the same powers, talents, proclivities and desires. By shoving that lie down our throats, feminism has made both men and women less happy and less free.
Jasmin Mittag will weitermachen. Nicht obwohl, sondern gerade weil es noch immer so viele Vorurteile gegen Feminismus gibt.
Also für mich ist es so, dass jedes der über 2500 Statements ein ganz besonderes Statement ist. Und ich bin allen sehr, sehr dankbar, dass sie den Mut haben, sich eben öffentlich zu Feminismus zu bekennen. Ich bin von jedem Statement sehr angetan und begeistert.
Übrigens zu Jasmin Mittags Kampagne, wer braucht Feminismus? Da gibt es mittlerweile seit einiger Zeit so eine Wanderausstellung, mit der ist sie heute zum Weltfrauentag in München unterwegs. Also falls ihr in der Nähe seid, schaut vorbei.
Eine Stunde Liebe.
Und zum Weltfrauentag haben wir Liv Strömquist zu Gast. Ihre Comics sind ja feministisch, nach der Kulturgeschichte der Vulva. Und nachdem sie das Konstrukt der Liebe hinterfragt hat, kommt jetzt I'm Every Woman. Und dieser Comic, ja, da geht's überwiegend um Frauen, die im Schatten ihrer berühmten Männer stehen. Über die Beispiele sprechen wir gleich. Vorher Blick auf einen kleinen Comic in diesem neuen Buch zum Thema Gleichstellung von Mann und Frau. Und da zeigt sich Liv sehr kritisch. Also wollte ich als erstes von ihr wissen, warum bist du denn gegen die Gleichstellung von Mann und Frau?
I think that it's very much the wrong path of feminism to just say that if we have 50% women in every place, then we don't need to change anything else in the world. I think that's absolutely not the point of feminism.
Ich glaube, es ist ein falscher Weg im Feminismus zu sagen, wenn wir 50% Frauen in allen Bereichen haben, dann müssen wir nichts ändern mehr in dieser Welt. Ich glaube, darum geht es nicht im Feminismus. Für mich ist Feminismus eine viel tiefergehende Kritik an unserer Gesellschaft. Wenn wir 50% Frauen als Gefängniswärterinnen haben, wenn wir 50% Frauen in der Armee haben oder 50% der großen Banken Frauen gehören und die dann Vorteile aus dem Ersparten kleiner Leute haben, das verändert nichts an der Gesellschaft und es ändert auch nicht die Machtstrukturen. Für mich geht es im Feminismus auch um Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft oder auch um Haltung in der Klimaschutzkrise. Für mich ist es nicht feministisch zu sagen, go girl, zu einer Politikerin wie Margaret Thatcher. Also für mich muss die Kritik umfassender sein.
I don't want to just say go girl to Margaret Thatcher. So for me the critique has to be much more profound.
Und warum jetzt ein Comic mit Frauen, die im Schatten ihrer Männer standen? Frauen wie Jenny Marks oder Priscilla Presley? Weil beim Lesen, da fragt man sich schon, warum haben sich Frauen das angetan? Also manche Frauen waren vielleicht Opfer der Gesellschaftsnorm ihrer Zeit, wie Milena Maric, die Physikerin, die mit Albert Einstein verheiratet war. Aber Yoko Ono war ja eine eigenständige Künstlerin, bevor sie den Beatle John Lennon kennengelernt hat.
I would say that Yoko Ono, she's the last example of the book, and actually I think that example is showing another possible path.
Für mich ist gerade Yoko Ono ein anderes Beispiel. Sie ist am Ende im Buch. Und Yoko Ono steht dafür, dass ein anderer Weg möglich ist. Sie hatte ihre eigene Karriere als Künstlerin. Und als sie sich in der Beziehung mit John Lennon unterdrückt und unglücklich gefühlt hat, sagt sie ihm, dass sie nicht mit ihm leben möchte. Sie weigert sich komplett, die Rolle der Ehefrau zu spielen. Ich finde, sie ist ein positives Beispiel. Und ich habe noch einen anderen Comic im Buch über eine Anarchistin, Voltairine de Cleyre. Sie hat sehr kritisch über die Ehe geschrieben, vor 150 Jahren. Sie fand, die Ehe ist ein Gefängnis für Frauen. Aber viele der anderen Frauen im Buch, die sind in Beziehungen, in denen sie unterdrückt werden. Und das fragen wir uns doch oft. Warum bleiben wir in solchen Beziehungen?
But a lot of the other women, they are in very oppressive relationships. And I mean, that's a question we ask ourselves often, why women stay in these kinds of relationships.
Du zählst auch die unsäglichsten Lover der Weltgeschichte am Anfang auf, darunter Karl Marx, die Maler Edvard Munch, Pablo Picasso und Jackson Pollock. Also kritisch könnte man ja sagen, Frauen, die für Männer ihre Karriere, ihr Schaffen aufgeben, sind ja selbst schuld, wenn sie sich dann so abhängig machen, wie die Frau von Stalin, Nadja Alilyova, Stalina oder Priscilla Presley.
It's a very, very difficult process to break up.
Es ist ein sehr schwerer Prozess, sich zu trennen. Und viele dieser Frauen haben gar keine Macht, wie Priscilla Presley. Sie war gerade mal 14 Jahre alt, als Elvis sie zu sich nach Graceland gebracht hat. Und er hat sie dort hinter verschlossenen Türen gehalten. Er entscheidet, was sie anziehen soll und alles. Also ich denke, die Umstände waren für viele dieser Frauen sehr schwer.
So I think that the circumstances for a lot of these women have been very, very bad.
Du zeichnest Frauen aus verschiedenen Ländern in verschiedenen Zeiten und doch opfern sich die meisten für ihre Beziehung auf. Also woher kommt diese Gemeinsamkeit?
A lot of the ideology that surrounds love can be quite bad for women actually, because we are taught from a very young age that we should sacrifice ourselves for love.
Viel von der Ideologie, die die Liebe umgibt, kann schlecht für uns sein. Uns wird sehr früh beigebracht, dass wir uns aufopfern sollen für die Liebe. Zusammenbleiben sei das Wichtigste und noch mehr dieser romantischen Klischees. Und ich denke, Frauen sind mehr erzogen als Männer. Kleine Jungs sollen sich mit dem Weltall, der Wissenschaft oder großen Zielen beschäftigen, während Mädchen dazu erzogen werden, obsessiv sich Beziehungen zu widmen. Und sie sollen ihren Wert und ihr Selbstbewusstsein daraus ziehen, ob sie eine gute Freundin oder Mutter sind oder ob sie überhaupt einen Freund oder Mann haben. Ich habe verschiedene Statistiken dazu gelesen, die sagen, Frauen fühlen sich weniger wert, wenn sie keinen Freund haben. Und umgekehrt ist es nicht so. Männer ohne Freundin werden weniger stigmatisiert. Wir leben immer noch mit diesen Werten, dass die wichtigste Aufgabe für eine Frau nicht ihre persönlichen Ziele zu erreichen ist, sondern dass sie romantisch verbunden ist zu einem Mann.
We still live with these values that the most important role in life for a woman is not to achieve some personal goal, but it is to be in fact linked romantically to a man.
Sagt die schwedische Autorin Liv Strömquist. Und bevor wir den zweiten Teil mit dem Interview hören, gibt es erstmal eine Geschichte von einer Frau und einem Mann, die beide zusammen ihren persönlichen Zielen nachgehen wollen und ihre Beziehung mit Kind gleichberechtigt leben. Also ich beobachte ja in meinem Umfeld viele Menschen, Frauen und Männer, Menschen mit Uterus oder ohne. Viele sind so drauf, ja klar will ich eine gleichberechtigte Beziehung haben. Wir teilen uns alles auf, kochen, putzen, abwaschen, ist doch selbstverständlich. Und dann kommt bei manchen Paaren das erste Kind und so zack verschiebt sich alles eher so auf eher traditionelle Muster und Verteilung. Wie ist das, wenn man es anders machen will? Wie sieht's aus mit Gleichberechtigung mit Baby? Habe ich im Deutschlandfunk Nova Team Rebecca Endler und Benjamin Weber gefragt. Die beiden sind zusammen und mittlerweile auch zu dritt.
Okay, also der Plan war auf jeden Fall, das Kind verändert uns nicht großartig oder steht uns irgendwie bei unserer Persönlichkeitsentwicklung im Weg.
Wir sagen den Namen nicht, ne? Ich habe mich von Anfang an unserem Kind gegenüber schon sehr verbunden gefühlt und war auch ja total gewillt, alle Sachen, die so anfallen, voll mit anzugehen. Wir waren am Anfang nicht in irgendwelche Rollenmuster gezwungen und gar nichts. Ich war freier, ich habe Schichten gemacht und habe mir dann erstmal 3 Wochen lang keine Schichten geplant nach der Geburt. Was war bei dir?
Ich war erst im Mutterschutz und danach bin ich wieder arbeiten
gegangen.
Genau,
eine halbe Stelle. Das fand ich eigentlich auch total augenöffnend, dass es irgendwie möglich ist, nach diesem Mutterschutz sofort wieder arbeiten zu gehen, weil die ganzen Mütter in der Familie oder sonst wo sind immer ein Jahr zu Hause geblieben und du bist ja sofort wieder arbeiten gegangen und ich war dann einfach 2,5 Tage für das Baby verantwortlich und das war natürlich total super.
Oh, ich habe das aber auch genossen. Mm. Also ich wäre zu Hause durchgedreht.
Ja.
Und das ist die Freiheit, die man sich dadurch erarbeitet, die ist so krass, weil ich wurde in der Zeit so häufig gefragt, ja, aber vermisst du dein Baby nicht? Und die Antwort war echt nein. Also ich freue mich, wenn ich wieder zu Hause bin und mein Baby riechen kann und es antatschen darf, aber also ich habe mich darauf gefreut, weil ich es nicht musste die ganze Zeit, sondern weil ich dann wieder konnte.
Also ich habe sie an der Arbeit schon vermisst, auf jeden Fall.
Jetzt bin ich die Rabenmutter, die ihr Kind auf der Arbeit nicht vermisst.
Kurz später habe ich dir mal so erzählt, dass ich dann irgendwem erzählt hätte, ach, es läuft alles so gut und wir teilen uns das so gut auf und so weiter. Und da war ich aber gerade vom Biertrinken nach Hause gekommen, wo du mir dann nochmal schon auch gesagt hast, dass es so ganz ja nicht stimmt, mhm, unter anderem, weil du eben nicht ausgehen kannst. Und da war, glaube ich, das Stillen auch noch so ein anderes Thema. Also ich würde sagen, es hat auf jeden Fall auch bei mir so ein bisschen Zeit gebraucht, um zu sehen, dass so ein paar Alibi-Sachen, die man bei Vätern eher abfeiert, dass solche Sachen eben nicht reichen, um eine komplette Gleichberechtigung herzustellen. Obwohl ich eigentlich diese Gleichberechtigung auf jeden Fall wollte, am Anfang musste ich schon auch ein bisschen gegen meine eigenen Stereotypen, Rollenbilder dann schon auch ankämpfen. Also ich habe dann bestimmt am Anfang auch mal gedacht, ein bisschen weniger als 50% ist eigentlich auch schon sehr gleichberechtigt, weil es eben so vorgelegt bekommen hat, ne?
Du bist diejenige, die verantwortlich dafür ist, die nicht trinken darf, die nicht rauchen darf, die irgendwie schauen muss, dass zu einer bestimmten Uhrzeit die Mahlzeit irgendwie in der Brust ist. Und natürlich ist das unfair und ist es nicht so 50-50% ausgeglichen.
Da war unsere Tochter so kein Jahr alt. Da habe ich ein Angebot bekommen für ein halbes Jahr als Redakteur. Und wir haben uns entschieden, dass ich das mache.
Und dann war ich zu Hause. Und dann war es genau das, was ich nie sein wollte. Dann war ich Hausfrau und Mutter.
Es waren 6 Monate.
Okay, es waren 6 Monate. Die haben sich locker angefühlt wie 6 oder 60 Jahre.
Aber was war so das Schlimmste daran?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, war es mit das Schlimmste, wenn du von der Arbeit gekommen bist und irgendwie von der Arbeit erzählt hast und empfandest das als anstrengend und ich hätte zu dem Zeitpunkt einfach nur gern tauschen wollen.
Wir sind jetzt freie Journalisten, das ist wirklich cool, weil wir es wirklich sehr flexibel machen können.
Also ich glaube, ich kann jetzt mit reinem Gewissen sagen, dass wir absolut gleichberechtigt sind in Sachen Kindererziehung. Also wir könnten ja zum Beispiel auch jetzt schon entscheiden, dass du morgen früh aufstehst.
Ja, könnten wir.
Rebecca Endler und Benjamin Weber, danke. Und der Tochter und Benny nachträglich alles Gute zu Geburtstag in dieser Woche. Eine Schönliebe hat zum Weltfrauentag Liv Strömquist da. In ihrem neuen Comic I'm Every Woman geht es vor allem um Frauen berühmter Männer. Und eine Ausnahme ist Volterine de Clair. Die kam 1886 in Michigan auf die Welt, Tochter einer französischen Arbeitermigrantenfamilie in den USA. Ich habe Liv gefragt, warum ist Volterines Lebensgeschichte für dich so spannend?
I have always been very interested in the anarchist movement and the socialists who didn't like authorities so much.
Ich war immer sehr interessiert an der anarchistischen Bewegung und an Sozialisten, die autoritäre Führer nicht so mochten. Und es gab eine starke anarchistische Bewegung in den USA mit Frauen wie Emma Goldman, aber auch Volterine de Clair. Sie hat viel über die Gesellschaft geschrieben und hatte spannende Ideen. Ich habe zum Beispiel ihren Text »Die dominierende Idee« gelesen. Es geht da um Konsum und die zerstörerische Natur von Massenkonsum. Als Volterine das geschrieben hat, vor 150 Jahren, hatte die Gesellschaft nicht wirklich schon das Problem mit verschwenderischem Konsum verglichen zu heute. Wir leben in einem Zombie-System und das Einzige, was wir machen sollen, ist konsumieren. Volterine hat diese Entwicklung schon vor vielen Jahren kritisiert. Ich liebe ihren Text und ich wollte in meinem Comic zeigen, dass eine Frau sich darüber schon damals Gedanken gemacht hat. Ich war interessiert an ihrer Lebensgeschichte. Und das Überthema im Comic ist ja die Ehe. Und Volterine hat auch darüber kritisch geschrieben. Sie sagte, zwei Menschen, die sich lieben, sollten nicht unter einem Dach leben. Sie hatte sehr radikale Ideen dazu.
In her life history. And the theme of this book is marriage. And she also had a lot of ideas about marriage. She was very critical towards marriage. She thought that two people who were in love should not live in the same house, for example. So, and she had a very radical ideas about that.
Was würdest du sagen? Warum ist Volterine de Clair eher unbekannt? Also ich kannte sie vor dem Lesen des Comics nicht.
There are so many women in history who are completely forgotten, and it's like Groundhog Day that every feminist and every generation has to rediscover all these women. I think
es gibt so viele Frauen in der Geschichte, die vergessen wurden, und es ist wie täglich grüßt das Murmeltier, dass jede Generation diese Frauen wiederentdecken muss. Wir glauben immer, wir sind die erste Generation, die sich über diese Themen Gedanken macht. Aber wenn man in die Geschichte Geschichte schaut, dann sieht man, diese Bewegungen hatten ähnliche Ideen. Ich frage mich, wie ist es möglich, dass eine Frau der Generation meiner Urgroßmutter radikalere Ideen hatte, als ich sie jetzt habe, wie mit der Familie leben, wie die Gesellschaft tiefgehender kritisieren und so weiter. Es macht mir einfach Freude, das wiederzuentdecken und die spannenden Ideen dieser vergessenen Frauen zu teilen.
Was zeichnet denn Voltairines Ideen aus?
Well, I think that the most interesting thing is her idea that she calls the dominating idea, that she says that the whole society is just circling around the desire to have things and things that are completely useless and that you don't need and that everyone is just.
Besonders interessant ist von ihr die These zur dominierenden Idee. Voltairine sagt, die ganze Gesellschaft kreist um die Idee, Dinge haben zu wollen und Dinge, die komplett unnötig sind, die man nicht braucht. Und alle sind versklavt von dieser Idee, dass sie dämliche Dinge brauchen, die Geld kosten. Aber diese Dinge geben dir keine Freude. Aber du arbeitest die ganze Zeit, um dir das leisten zu können. Und die Menschen, die die Dinge produzieren, werden ausgebeutet. Und dieser Kreislauf hat sich seit Voltairine de Cleyre vervielfacht. Wir haben diese intensive Sehnsucht für materielle Dinge, eine Sehnsucht, die sich nie stillen lässt und die uns gefangen hält, immer mehr haben zu wollen. Aber Dinge machen uns eben nicht glücklich, zerstören die Erde und beuten die Arbeiter aus. Das ist eine sehr wahre Kritik an der Gesellschaft, die jetzt sogar noch mehr zutrifft als damals, als sie es geschrieben hat.
Und es zeigt, im Feminismus geht es eben nicht nur darum, Frauenrechte zu stärken.
Wenn man in die Geschichte des Feminismus schaut, gab es feministische Umweltaktivistinnen. Es gab die Antikriegsbewegung, die auch eine feministische war. Und natürlich die sozialistischen Feministinnen. Und das sind alles Frauen, die für eine andere Welt gekämpft haben, bei der Frauen nicht einfach die Macht in einer ausbeutenden Gesellschaft übernehmen, sondern in der Frauen die Gesellschaft generell zu einem viel, viel besseren Ort machen.
Liv Strömquist, Ihren Comic I'm Every Woman gibt es für 20 Euro. Kommen wir zum Liebestagebuch. Abigail bezeichnet sich selbst als bisexuell, ist in Berlin auch immer mal wieder in der BDSM-Szene unterwegs. Abigails Namen haben wir geändert und sie erzählt uns ja immer wieder im Liebestagebuch von ihren Erfahrungen und aus ihrem Liebesleben. Heute geht es auch bei ihr um Feminismus. Abigail, die bezeichnet sich selbst als Queer-Feministin, spielt gerne mit Geschlechterrollen, schlüpft auch gerne mal in die Rolle eines Mannes. Das ist etwas, was einem Mann, den sie mal kennengelernt hat, nicht so wirklich passte. Zwischen ihr und Florian war es generell schwierig.
Ich merkte so, je länger wir dateten und je öfter wir uns trafen, irgendwas ist komisch. Irgendwas stimmt da nicht. Ich fühlte mich dann ein bisschen von ihm abgelehnt. Und zwar merkte ich, dass er eben mit dieser Liebe zum Queer-Feminismus und zur Travestie, die ich nun mal habe, einfach überhaupt nichts anfangen konnte. Und irgendwann meinte er auch so zu mir, daran erinnere ich mich noch, ja, du bist einfach nur eine Frau. So in dem Sinne von, spiel dich nicht auf, mach dich nicht größer als du bist einfach nur eine Frau. Das hat mir nicht gefallen. Und ich habe versucht, das zu verdrängen und das ja irgendwie hinzunehmen und das zu genießen, was wir an Schönem zusammen hatten, aber an irgendeinem Punkt konnte ich das dann nicht länger ignorieren, weil ja sein Chauvinismus mir da einfach so ins Auge gesprungen ist. Und zwar waren wir eines Tages spazieren, es war ein schöner Tag, die Sonne schien, wir waren Eis essen. Wir liefen da die Straße entlang an einer Kneipe vorbei und vor der Kneipe stand ein Mann. Und als wir auf der Höhe dieses Mannes waren, da sprach er uns an. Und wir waren eigentlich schon quasi fast an ihm vorbei. Aber ich drehte mich dann um und sagte, wie bitte? Und ich merkte dann, der Mann war betrunken und es machte überhaupt gar keinen Sinn, was der da sprach. Und weil ich nämlich dann merkte, dass Florian vorausgegangen war, er war nicht stehen geblieben, sondern war weitergegangen. Und dann sagte er so etwas wie, ja, das war doch vollkommen offensichtlich, dass der Mann betrunken war. Es ist Mittag, hellichter Tag, der steht vor einer Kneipe und schreit da irgendwie laut rum. Warum hast du dem überhaupt zugehört? Und dann sagte ich, naja, also Es kann ja sein, dass auch eine betrunkene Person Hilfe braucht. Und irgendwann sagte Florian dann, ja, so ist es mit euch Frauen, ne? Ihr achtet überhaupt nicht auf eure Umgebung und dann werdet ihr vergewaltigt. Und das hat mir die Sprache verschlagen. Ich habe dann wirklich erstmal nicht gewusst, was ich sagen sollte. Ich hielt dann an und sagte zu Florian, ich möchte, dass du nie wieder so einen Spruch in meiner Gegenwart loslässt. Vielleicht meinte Florian das irgendwie scherzhaft, diesen Spruch, aber es kam überhaupt nicht gut an. Und ich war wirklich sauer. So im Nachhinein habe ich mir gedacht, eigentlich hätte ich viel stärker reagieren sollen. Ich hätte ihn einfach da stehen lassen sollen, umdrehen sollen und weggehen sollen. Ich habe auch ihn weiter gedatet, obwohl sich dann immer mehr zeigte, dass er, ja, dass seine Ansichten eben meiner Ansicht nach chauvinistisch waren und sexistisch. Ich habe aber versucht, daraus noch das Beste zu machen und ich habe mir gedacht, naja, aber er hat doch auch gute Seiten. Aber unsere Dates fanden dann ein Ende irgendwann, weil auch er das Interesse an mir verloren hat. Ich war enttäuscht tatsächlich. Ja, also ich lasse mir ungerne Dinge sagen. Ich lasse mir ungerne von Männern die Welt erklären. Also das fängt schon im Kleinen an, denke ich. Dass man, wenn man merkt, dass eine Situation beginnt unangenehm zu werden, dass man auch gleich darauf reagiert und sagt, hier, ich möchte da jetzt aussteigen. Ich möchte in dieser Situation nicht sein. Dass man immer in der Rolle ist, also ich spreche jetzt von Frauen, dass sie in der Rolle sind, Harmonie zu schaffen und gefällig zu sein. Nee, es gehören ja zwei dazu, dass die Atmosphäre schön ist. Und wenn die Frau in diesem Fall jetzt mal, wenn sie merkt, dass die Situation nicht schön ist, dass ihr zu weit geht, dann finde ich, muss sie aufstehen und sagen, nee, so geht's nicht weiter.
Das war eine Stunde Liebe zum Internationalen Frauentag. Ich bin Shanli Anwar. Danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.